Du kennst das sicher, du willst deinem Hund etwas Gutes tun. Noch ein Snack hier, noch ein Spielzeug da und schon kommt da einiges zusammen. Und genau deshalb lohnt sich ein Blick zu Fressnapf. In teilnehmenden Märkten sind nämlich dauerhaft über 500 Preise reduziert. Das heißt für dich, mehr einpacken, weniger ausgeben. Egal, ob hochwertiges Trocken- oder Nassfutter, Snacks, Spielzeug oder ein gemütlicher neuer Liegeplatz. Vom Welpen bis zum Senior, für jede Lebensphase ist bei Fressnapf was dabei. Es ist einfach schön, seinen Hund zu verwöhnen und bei Fressnapf geht das jetzt zum dauerhaft reduzierten Preis. Wenn du deinem Vierbeiner also mal wieder eine kleine Freude machen willst, schau in teilnehmenden Märkten vorbei und entdecke dort die dauerhaft reduzierten Preise. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und ich muss ja sagen, ich hatte ein spektakuläres Rugby-Wochenende. Ich war sehr, sehr glücklich. Aber dazu später mehr. Oskar, willkommen zurück. Ich hoffe, dir geht's gut.
Ja, mir geht's gut. Dritte Operation erfolgreich. Kleiner Ölwechsel. Ein drittes Mal, hoffentlich der letzte. Und dann kann ich dann nächste Saison hoffentlich auch wieder spielen.
Die Daumen sind in jedem Fall gedrückt. Auf Holz habe ich schon mal vorsorglich geklopft. Aber du weißt ja, was man in Frankreich...
Kann nicht schaden.
Weißt ja, was man in Frankreich sagt. Jamais deux sans trois. Es gibt niemals zwei ohne das dritte. Aber das war jetzt die dritte, von daher sollte das Thema durch sein. Wenn wir eine Sache über Sprichwörter wissen, dann, dass sie nicht lügen. Ja, also das...
So.
Und um damit einmal direkt in die News überzuleiten, apropos drei... Der französische Fußballverband, um mal ein ganz kleines bisschen vom Thema abzulenken, hat offiziell die neue Ligue 3 vorgestellt. Ihr neues Experimentierfeld des Profifußballs mit den experimentellen Regeländerungen, die sie da vorgeschlagen haben, möchte ich euch eigentlich gar nicht langweilen. Es gibt noch ein paar Themen, glaube ich, die in diesem Jahr wohl noch nicht umgesetzt werden, aber dann kommen mit der ersten Fußballliga mit Salary Cap in Frankreich oder in Europa. Und einer dazugehörigen Luxury-Tax und was auch immer da noch geplant ist. Was ich aber tatsächlich sehr spannend finde, neben dem Umstand, dass alle Spiele auf dem Pay-TV-Sender, dem Abonnement-Streaming-Anbieter vom französischen Ligaverband gestreamt werden sollen, was mich optimistisch stimmt, was National und Pro D2 auf der Top 14 Streaming-Plattform stimmt. Der französische Fußballverband will in der kommenden Saison 12,3 Millionen Euro in diese Ligue 3 investieren, was wohl, wenn man die aktuelle national zugrunde legt, rund 70% des erwarteten Umsatzes ausmachen dürften. Das ist schon deutlich mehr, als der französische Rugbyverband in die National steckt. Schon signifikant mehr. Spannend ist, weil die Nationalen trotz allen Dingen, über die wir reden und reden mussten, ehrlicherweise, an sich besser funktioniert als die Nationalen im Fußball. Also da die Unterschiede zwischen den Vereinen im Fußball sind sehr, sehr viel größer. Du hast Vereine wie Dijon, wie Sochaux, Caen bis zu einem gewissen Grad, die Zuschauerzahlen im fünfstelligen Bereich ziehen. Das ist halt einfach so. Sochaux, historischer Verein, ist so ein bisschen, was wäre aus dem VfL Wolfsburg geworden, wenn VW ein bisschen mutiger gewesen wäre. Mit Verkauf an chinesischen Investor und Insolvenz und Peugeot, die gesagt haben, nö, betrifft uns nicht mehr, ist uns jetzt egal. Und der Verein, der dann komplett abgestürzt ist. Spannende Wikipedia-Seite für alle, die den VfL Wolfsburg nicht mögen. Aber das vielleicht nur am Rande. Aber du hast natürlich mit Paris Atletico, mit Aubagne, mit Villefranche-Beaujolais, mit Concarneau, Puy-en-Velay, hast du 4, 5, 6 Vereine, die, ich meine, selbst Versailles haben zu Zweitliga-Zeiten, da haben sie bei Stade France im Stadion gespielt, hatten sie nur 300 Zuschauer im Schnitt in der zweiten Liga. Und das ist inklusive Auswärtsfans. Du hast einige Vereine, die nicht vierstellige Zuschauerzahlen ziehen. Und da funktioniert die dritte Liga im Rugby schon deutlich besser. Darf man natürlich gespannt sein, wie das nach diesen Investitionen aussieht. Ich skippe mal ein bisschen rum, weil ist ja noch so ein bisschen die Frage, ist natürlich ein kleines bisschen gepokert, der letzte Spieltag der vierten Liga ist noch nicht ganz drum. Bordeaux könnten noch aufsteigen, sind aktuell Tabellenzweiter ihrer Gruppe. Nîmes könnte noch aufsteigen, sind nur Tabellenzweiter ihrer Gruppe. Das heißt durchaus, dass die dritte Liga im Fußball ein bisschen Sichtbarkeit bekommen könnte. Fünfklassig, wir hatten über Lourdes einmal geredet und über das administrative Battle um die Schiedsrichter-Einsatzzeiten, das sich da angebahnt hat. Am Ende relativ langweilig, wie es ausgegangen ist. Der FC Lourdes bleibt in der Fédérale 1 aus dem einfachen Grund, dass neben dem Bassin d'Arcachon auch Chartres administrativ absteigen muss und deren administrativer Abstieg quasi schwerwiegender ist als der von Lourdes und entsprechend Lourdes als 6, 7, 8-facher französischer Meister dann eben doch fünfklassig bleiben darf. Relativ langweilig eigentlich. Bisschen schade.
Kommen wir zur Fanfrage, ja, oder? Bevor wir zum Eingemachten kommen.
Genau, ich habe es ein bisschen umformuliert, aber im Grunde genommen, was ist ein bisschen zusammengefasst, gekürzt, ich hoffe, es wird verziehen, aber im Grunde genommen auch eigentlich ein Thema, was auch halb nur mit diesem Podcast zu tun hat. Und zwar war die Frage, naja, wurde jetzt angekündigt, dass ein neuer amerikanischer Investmentfonds oder ein amerikanischer Investmentfonds jetzt bei den Cornish Pirates in der zweiten englischen Liga einsteigt und dort Geld reinsteckt. Exeter wurde übernommen, Bath hat mit Dyson einen neuen Großinvestor, Newcastle natürlich von Red Bull übernommen. Und es sieht ja aktuell auch sehr stark danach aus, es würde entweder Ealing oder London Irish den Platz von den Ospreys in der Pro 16 bekommen, weil Wales ja vier Teams stellen müssen. Die müssen ja vier Teams stellen, laut TV-Vertrag. Und wenn es die Ospreys nicht mehr geben sollte, dann muss ein anderes Team her, laut TV-Vertrag. Das könnten die Cheetahs zum Beispiel sein. Aber der walisische Verband auf Geldsuche lässt sich das natürlich fürstlich bezahlen oder möchte sich das fürstlich bezahlen lassen. Und Ealing, denen lange ein Aufstieg in die Premiership verwehrt wurde, könnten dort ein Abnehmer sein. Genauso wie London Irish, bei denen nicht ganz klar ist, ob sie in der zweiten Liga starten dürfen. Und die Frage eben, erlebt der englische Rugby aktuell eine Renaissance? Und holt er den...
Ziemlich einfach zu beantworten, oder?
Aber das weiß ich gar nicht, weil ich glaube, dafür ist einfach noch sehr, sehr früh. Ich würde an der Stelle noch einmal ergänzen, dass es ein Wachstumsfeld gibt, das ein bisschen runterfällt. Und was auch unterschätzt wird, und das ist tatsächlich die Premier Women's Rugby, PWR. Tatsächlich, Fun Fact, wenn man die beiden Top-Teams der englischen Women's Super League im Fußball rausrechnet, hat die PWR einen besseren Zuschauerschnitt, was ich wild fand. Und tatsächlich ist es auch so, dass der Zuschauerschnitt in der Women's Super League zurückgeht, während er in der Premier Women's Rugby deutlich gewachsen ist. Jetzt muss man natürlich sagen, mit WM oder Weltmeisterschaftssieg zu Hause und allem drum und dran, natürlich vielleicht auch ein bisschen verfälscht, aber fand ich auch sehr, sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt zwei Perspektiven. Ich habe ein bisschen gelesen und ich glaube, es gibt die Perspektive aus England selbst und es gibt die Perspektive von außen quasi. Und die Perspektive in England ist natürlich schon klar, es geht bergauf und Bristol Bears haben einen neuen Zuschauerschnittrekord aufgestellt und Leicester stellt regelmäßig Rekorde auf und viel Investitionen und das neue Modell mit den Franchises oder wie auch immer, das bietet jetzt mehr Raum für Aufstieg und Planbarkeit und ja gut, ich meine, natürlich kommen da noch andere Diskussionen von wegen Marketingabteilung oder ist eine Marketingfirma, die Rugby spielt, was ehrlicherweise fand ich die Diskussion ein bisschen albern. Weil es ist, ich meine, das ist ja auch, ich habe heute ein Hertha-Trikot an, ist ja diese Diskussion, die man bei Hertha ja auch oft hatte, die sollen sich mal aufs Spielen konzentrieren und sich nicht mit diesem ganzen Marketing-Quatsch abgeben. So, ja, aber was glaubst du denn, was der Geschäftsführer macht? Der Geschäftsführer und die Marketing- und Social-Media-Abteilung, die spielen kein Rugby. Die machen ihren Job.
Aber darum ging es ja nicht. Es ging ja darum, dass, ich glaube, der Sportdirektor von welchem Verein war das, gemeint hat, dass es wichtiger ist,
der
Spieler zu unter... Führer meint, es ist wichtiger, Spieler unter Vertrag zu nehmen, die sich gut vermarkten lassen, als dass sie gut Rugby spielen.
Es war nicht der Sportdirektor, es war nicht Pat Lam, sondern es war der Geschäftsführer von den Bristol Bears.
Geschäftsführer.
Der auf einer Konferenz von auf einer Marketingkonferenz gesagt hat, dass sie darauf achten, dass sie Spieler rekrutieren, wenn sie, also was er eigentlich gesagt hat, war, wenn sie zwei Spieler haben, die gleich gut sind, dann verpflichten sie natürlich den, der es auch schafft, sich zu vermarkten. Seine beiden Beispiele waren Eleonor Mayer, wie auch immer. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass das marketingtechnisch ein Erfolg war. Und sein anderes Beispiel war Louis Rees-Zammit, der sich wohl einfach persönlich sehr gut vermarktet. Das kann ich nicht beurteilen, verfolge ich nicht, aber das waren seine Beispiele. Ich glaube, bei beiden würde man nicht sagen, dass sie rugby-technisch nicht das Niveau haben. Ich glaube, er hat es ein bisschen zu konservativ ausgedrückt, dass er gesagt hat, also er hat ja irgendwie gesagt, ja, natürlich ist es uns wichtig, dass die Spieler kompetent sind, aber so, ja, aber ihr wollt Meister werden, kompetent ist vielleicht nicht das, wonach ihr sucht. Ich glaube, das kann man ihm vorwerfen, aber ich glaube, man kann einem Geschäftsführer, ehemaligem Leiter der Marketingabteilung, der auf einer Marketingkonferenz spricht, nicht vorwerfen, dass er sagt, ja, ich sehe mich als Marketing oder ich sehe mich als Verkäufer eines Produkts. So, ja, bei aller Sportromantik, die man hat, muss man ja auch einfach akzeptieren, dass Sport gerade in England oder gerade im englischsprachigen Raum, das ist ja auch ein Thema, was, oder vielleicht in den Satz einmal zu Ende, das kann man ihm nicht vorwerfen. Im englischsprachigen Raum wird Sport als Unterhaltung gesehen und nicht als Sport. Das ist ja auch das gleiche Problem. Und ich glaube, dass dieses grundlegende philosophische oder dieser grundlegende philosophische Unterschied zwischen Australien, Neuseeland und Frankreich zum Beispiel, dass Australien oder gerade Australien sehen Sport als ein Unterhaltungsprodukt. Deswegen haben sie kein Problem mehr mit ständig an den Regeln zu ändern. Deswegen sagen sie, aber guck mal, NRL läuft doch. Weil sie sagen, ja, es geht nicht um Sport. Natürlich geht es nicht um Sport, es geht für sie um Unterhaltung. Es ist ein Entertainment-Produkt. Während man in Frankreich das Ganze noch ein bisschen so, ja, bis zu einem gewissen Grad, aber es ist ja Sport. Teile ich persönlich die Meinung auch, aber dass ich bei solchen Fragen auch immer eine gewisse Romantikerbrille aufhabe, ist vielleicht auch kein Geheimnis. Aber naja, ich glaube, ich rede gerade sehr viel, Entschuldigung. Die Wahrheit ist, glaube ich, aber auch, dass es sehr, sehr früh ist, um wirklich von einer Renaissance zu sprechen, weil das Salary Cap in England ist immer noch nur ein Drittel von dem, was in Frankreich verdient wird.
Wobei sie ja diese Marquee-Players haben.
Also ja, wobei die ja auch für Frankreich auch gefordert werden.
Bezahlen kann.
Wobei auch da dieses ganze Thema Salary Cap Anhöhung und so weiter ist, glaube ich, auch so ein Thema, das man separat eigentlich nochmal diskutieren muss, weil dieses Argument zu sagen, naja, die Einnahmen wachsen, ja, das Thema ist aber natürlich auch die TV-Verträge für den englischen Rugby. Sind einfach, also der englische Rugby mit seinem heimischen TV-Vertrag verdienen sie aktuell weniger, als die Top 14 mit ihren Auslands-TV-Verträgen verdient. Und wir haben mehrfach darüber geredet, dass die Top 14 sich international nicht gut vermarktet. Das ist aktuell einfach wirklich, also der Grund, weshalb es aktuell so viel Investment in den englischen Rugby gibt, ist, dass der englische Rugby aktuell an einem absoluten Tiefpunkt ist und es für Investoren eine sehr, sehr günstige Option ist, einzusteigen. Auch weil natürlich die anderen Sportarten massiv überteuert sind, also gerade Fußball, und sich das viele, die in Sport investieren wollen, nicht mehr leisten können. Deswegen gehen sie dann in Rugby, wo es aktuell sehr, sehr günstig ist und es eben dieses Wachstumspotenzial gibt. Aber ich glaube, da jetzt schon von der Renaissance zu sprechen, ist einfach sehr, sehr früh.
Ja, würde ich auch sagen, es kommt auch darauf an, ob man sich langfristig damit durchsetzen kann, was man da immer zugutehalten muss, dass in England gutes Rugby gespielt wird, Northampton Saints oder so, das sind ja alles Teams, die ja wirklich eine absolute Power haben. Ich glaube, es muss man halt, wie du schon sagst, es ist einfach darum, wie langfristig sind diese Investitionen, was kommt auch international dabei raus, was kommen in Nationalmannschaften an, Six Nations etc. Weil dafür, dass das englische Club-Rugby so in Anführungszeichen schlecht ist, sieht es international ja sogar ziemlich gut noch aus. Also man ist ja immer noch so dabei, um wenigstens die Six Nations mitzuspielen. Auch in der U20 könnte es schlechter aussehen. Und ich sag mal so, den einen oder anderen Superstar hat man ja immer noch im England-Trikot.
Ja, und der große Exodus nach Frankreich ist ausgeblieben. Das war ja auch eine Sache, die befürchtet wurde. Der ist insgesamt ausgeblieben. Es gibt halt so ein paar Baustellen, um die es einfach die zweite Liga, die wird jetzt gerade untermauert, auch durch das Investment. Und aktuell gibt es tatsächlich Interesse daran. Ist auch relativ spannend. Ja, ich weiß, kann man sagen, Liga-Beauftragte, Liga-Präsident, wie auch immer, ist ja auch der Präsident von Brief. Der hat immer mal wieder in Interviews relativ spannende Vergleiche zieht, ja, gute Einblicke in beide Welten hat. Die zweite Liga oder die Premiership kriegt jetzt so langsam den Unterbau, den sie brauchen. Auch das wird aber noch dauern, auch das wird eine Frage der Zeit sein. Das sind jetzt natürlich alles Spekulationen. Das heißt, ja, vier Clubs könnten amerikanisches Investment kriegen, aber bis jetzt gibt es halt nur das eine. Alles andere ist Spekulation, wo es dann um geht, ja, in Bedford werden Universal Studio Parks gebaut und dann würde das ja zwangsläufig für amerikanische Investoren interessant. So, ja, aber das ist jetzt relativ weit davon entfernt, eine tatsächliche Investition zu sein. Also das muss ich halt erst noch irgendwie. Die andere Sache ist aber natürlich auch, dass die Premiership hat diese riesige Lücke von 2 Monaten, in denen kein Premiership Rugby gespielt wird während der Six Nations. Und das ist natürlich für einen Fan ist das ja eine Katastrophe irgendwie, dass du sagst, mitten in der Saison hast du dieses riesige Loch, in der kein Rugby gespielt
Du
wird.
hast ja den Cup dann, der gespielt
Naja,
wird.
aber von den Akademie-Teams letzten Endes. Also das ist ja nicht vergleichbar mit.
Top 14, ja.
Und ich glaube, das ist dann schon noch ich glaube, das ist auch einer der großen Vorteile, den die Top 14 hat, dass es eben jede Woche ist. So, ja, natürlich für Spieler ist es unglaublich hart und herausfordernd, wirklich jede Woche dieses Programm, diese Belastung zu haben. Aber ich glaube, das ist halt wirklich schon für die Liga dieser Riesenvorteil, dass
Das
es.
muss es sein, sonst kommen die Sportgelder nicht. Das ist ja wie im Fußball, am besten dreimal die Woche spielen.
Ich freue mich schon auf die erste englische Woche im Rugby. Es wird.
Kader, da hat man einen Kader von 80 Mann oder so. 60 Mann Kader.
Es wird witzig, glaube ich, ja. Aber ja, um die Frage zu beantworten, also ich sehe noch keine Renaissance. Ich sehe die ersten Pinselstriche, aber ob es nun Renaissance oder Expressionismus wird, dafür sind wir, glaube ich, noch zu früh dabei.
So, machen wir einen Strich drunter. Sind wir mit den Themen, mit den fremden Top-Podcast-Themen hier durch. Jetzt geht es wieder um französisches Rugby. Und da klammern wir vielleicht mal die Top 14 erstmal aus, denn die Pro D war, denke ich, dieses Wochenende ja spannender. Ja, wir wissen, wer absteigt, wir wissen, wer in die Relegation geht, wir wissen, wer sich den Klassenerhalt gesichert hat. Und wir wissen auch, dass das Titelrennen um den Aufstieg zumindest nochmal richtig spannend werden könnte. Und würde ich doch sofort anfangen mit dem Provence-Wann-Spiel. Das Ergebnis nehme ich mal noch nicht weg. Was ich euch schon sage, Erik Marx startet. Zur Halbzeit steht es auch 0 zu 24. Aber dabei bleibt es nicht. Provence kommt zurück und gewinnt das Spiel am Ende noch 34 zu 31. Also dieses Wann, was die ersten 40 Minuten so dominant aufgetreten ist, ja, komplett irgendwie den Faden verloren und dann hat Provence seine Klasse unter Beweis gestellt. Und da habe ich mir gedacht, ja, in dem Finale könnte das eigentlich genauso passieren. Also, das ist, Rugby ist es offen. Am Ende kommt es eben nicht darauf an, wer die ganze Saison über der Beste war, sondern an einem Spiel über 80 Minuten. Und ich glaube, das hat nochmal bewiesen, wie offen dieser Titelkampf am Ende des Tages werden wird um den Top 14-Aufstieg.
Ich glaube auch, also das stimme ich dir vollkommen zu, wir haben lange darüber geredet, wie was für ein Teamrennen das eigentlich ist in der Tabellenspitze. Aber Playoffs sind am Ende Playoffs. Das haben wir letzte Saison erst wieder gesehen. Wie viel da passieren kann, wie viel in einem Spiel schief gehen kann. Es wird richtig spannend. Das sind in der Pro D2 sind sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Teams. Und das wird nochmal richtig spannend.
für dich, ja, ich hatte ich auch gedacht habe, vielleicht für wann auch der richtige Moment, um nochmal zu verlieren, weil man hat jetzt jedes Spiel gewonnen. Dass man dann auch nochmal so kurz vor den Playoffs verliert, ist dann doch vielleicht nochmal dieses, ja, dass man sich sagt, alles klar, besser jetzt verlieren als dann in den Playoffs. Da habe ich auch so ein bisschen gedacht, am Ende des Tages wissen wir es nicht. Wir müssen die Playoffs gucken, obwohl ich sie komplett bescheuert finde. Denn wer über diese, ja, über 11 Monate das stärkste Team war, der muss auch aufsteigen. Aber das ist ein anderes Thema. Das habe ich nicht zu entscheiden. Mich fragt ja keiner.
Ja, es ist schon ein Thema. Ich meine, es ist nicht ganz so eindeutig, dass ich sage, ja, früher mit dem alten System war alles besser, weil auch die Top 14 damals einfach noch eine andere war, beziehungsweise die Kluft zwischen erster und zweiter Liga nicht so groß war. Aber ja, es ist ja auch für die Teams diese Planbarkeit zu haben, für wann hätten jetzt schon seit 3 Monaten für die erste Liga rekrutieren können, hätte ihre Chancen auf den Klassenerhalt natürlich deutlich erhöht.
Er hätte auch die Top-Quator spannender gemacht nächste Saison.
Ja, absolut. Aber gut, das sind Diskussionen, die es noch braucht.
Auf uns hört ja eh keiner. Wir können nichts machen. Wir sind machtlos.
Das Schöne ist, dass es diese Stimmen innerhalb, wenigstens auch innerhalb des französischen Rugbys gibt. Also ich hoffe, dass es nochmal irgendwie eine Anpassung gibt, aber das müssen wir vielleicht mal abwarten. Naja, leider zumindest. Agen hatte ja ihr kleines Finale. Oder ihr kleines Finale so halb, sie hatten es ja nur halb in der Hand, haben vor fast 10.000 Fans ihr letztes Heimspiel bestritten. Nächste Woche geht es ja nach Mont-de-Marsan zu einem anderen Finale, halben Finale, denn auch Mont-de-Marsan hat es nicht selber in der Hand. Aber ja, sie haben ihren Teil gemacht, mussten mit Bonuspunkt gewinnen und hoffen, dass Oyonnax verliert, um am letzten Spieltag noch eine Chance zu haben, auf den sechsten Platz vorzurücken. Ich sage, ihren Teil haben sie getan. Aber du weißt ja, wie es so oft ist.
Man muss aber auch sagen, dass das Soyuncu-Angoulême ihnen auch nicht schwer gemacht hat. 6 Karten hat es geregnet, würde ich mal schon sagen. 3 gelb, 2 orange und einmal glattrot.
Man kann dabei fast vergessen, dass ihr Cheftrainer ein ehemaliger Profischiedsrichter ist, der vorher Disziplincoach in Toulon war. Ich werf's nur mal rein. Ja, klar, er steht nicht selber auf dem Platz, aber.
Das war ein gebrauchter Abend, sind wir ehrlich.
Ja, da darfst du dich auch nicht über so eine Klatsche wundern, ehrlicherweise. Also ist ja ist logisch eigentlich dann. Vielleicht um das vorwegzunehmen, beziehungsweise vielleicht nicht vorweg. Nehmen wir das andere vorweg. Mont-de-Marsan hätten die Chance gehabt und haben sie fast genutzt, vom Relegationsplatz runterzukommen. 19:13 am Ende in Coulommiers verloren hatten. Nach der Sirene noch eine Gasse, so 7, 8 Meter vor der Linie von Coulommiers, haben die Gasse allerdings verworfen und Coulommiers deshalb die, ja, nicht unverdienten, aber leicht glücklichen Sieger 1913. Kurios an dem Spiel, eigentlich das, was nebenan passiert ist, denn sie hatten auf ihrem Trainingsplatz eine große Festwiese aufgebaut mit umfangreichen kulinarischen Angebot und allem drum und dran. Und das Spiel war offiziell ausverkauft. Das sah auf den Bildern nicht ganz so aus. Das liegt daran, dass sich rund 1000, 1200 Fans gar nicht von dieser Festwiese runter bewegt haben. Klassisches Eigentor, würde ich sagen.
Ach Quatsch, die haben da gut konsumiert. Das ist da erstmal hätten ordentlich Bier getrunken.
Und anderer Fun Fact auf der Tribüne: Stargast Wayne Barnes. Apropos Schiedsrichter, wie sich der nach Coulommiers verirrt hat, das ist mir nicht ganz bekannt. Aber ja.
Wahrscheinlich hat er irgendein Flug ausgefallen aus Toulouse, hat er sich gedacht, was mache ich jetzt am Freitag?
Ja, dachte, Toulouse hat ein Heimspiel und naja. In jedem Fall.
Immerhin war nicht auf der Festwiese, das ist doch schon mal die halbe Miete.
Aber tatsächlich überraschend spannendes Spiel, oder dass das eines der spannenden Spiele des Wochenendes ist. Damit hatte ich nicht unbedingt gerechnet. Aber naja.
Ja, da habe ich, also das ist spannend vor allem natürlich für uns, weil es ging ja darum, vielleicht einmal nochmal die Ausgangslage hier für euch Zuhörende zu beschreiben, dass sozusagen Mont-de-Marsan mit einem Sieg und der Voraussetzung, dass zum Beispiel Nevers, also wir, verlieren vom Relegationsplatz, beziehungsweise dann die nächste Woche die Chance gehabt hätten, vom Relegationsplatz runterzukommen. Wir sind jetzt bei 46 Punkten, wir wären bei 52 gewesen. Sie hatten eben dann mit diesen 4 Punkten sich am letzten Spieltag die Chance offen gehalten, Relegation ja, abzuwenden. Daraus ist jetzt nichts geworden, weil sie verloren haben.
Also sie können,
warum war das interessant?
Sie können die Relegation oder? Noch, also sie haben nur 3 Punkte Rückstand auf Biarritz. Also sie können okay. noch von der Relegation runter, aber wie gesagt, sie haben es nicht in der eigenen Hand. Das haben beide Heimspiele. Biarritz spielt zu Hause gegen Carcassonne, was sicherlich das einfache Spiel ist, während Mont-de-Marsan gegen Agen antritt.
Seht ihr? Danke. Danke, Marc. Aber warum war das wichtig für Olympia? Weil wir damit sozusagen den Klassenerhalt feiern konnten, ohne selbst gewonnen zu haben. Wenn wir verloren, das dann so spätestens ab der 70., 60. Minute vielleicht dann auch schon absehbar. Und dann haben wir natürlich alle nach Mont-de-Marsan bzw. nach Colomiers geschaut und waren über diese verteilte Gasse dann ziemlich happy. Ja, weil es für uns halt auch trotz Heimniederlage den Klassenerhalt bedeutet. Wir haben leider verloren 26 zu 47, 50 Punkte zu Hause. Es ist schon, ja, es ist zu viel. Es war halt so ein gemischtes Gefühl irgendwie, weil du hast natürlich den Klassenerhalt, das Saisonziel erreicht, aber wir hätten es natürlich gerne aus eigener Kraft geschafft. Ja. Ich glaube, am Ende des Tages kann man sagen, den Klassenerhalt haben wir in Biarritz gewonnen.
Ja. Am Ende ja auch nicht unverdient. Es war ja klar, die zweiten zwei Saisondrittel waren sicherlich schwierig, aber das erste Saisondrittel war ja sehr, sehr, war ja so vielversprechend, dass man um einen potenziellen...
Wir waren mal auf dem zweiten Platz der Tabelle.
Es war ja schon, also die Chance auf einen deutlich besseren oder auf einen Playoff-Platz war ja durchaus da. Was aber wahrscheinlich die Enttäuschung über den restlichen Saisonverlauf ein bisschen vergrößert hat noch.
Du sagst.
Ihr hattet aber nach dem Spiel, wenn ich es richtig gesehen habe, auch Garten, Green Party.
Ja, sie haben, das Stadion war ausverkauft, 7400 Leute, wird da aktuell eine 4. Tribüne gebaut, aber alle 3 Tribünen waren ausverkauft, restlos ausverkauft. Und das hat, wie du schon richtig sagst, damit zusammengehangen, dass sozusagen nach dem Spiel dann der Kunstrasen geöffnet wurde für jedermann, jede Frau. Und da gab es dann richtig DJ und 2 Bars und ja, ich war nur bis 11 bin ich nach Hause. Ja, viel zu feiern gab es nicht.
Vielleicht auch ein bisschen gemessen daran, wahrscheinlich eine Sache, zu der du dich nicht unbedingt äußern möchtest, aber ich würde es trotzdem ganz gerne einmal reinwerfen, weil ich die Aussagen nicht ganz nachvollziehen kann oder nur so halb nachvollziehen kann. Cheftrainer Xavier Pimijat hat nach dem Spiel gesagt, dieser Freitag, also dieser Tag, dieser Freitag ist für uns extrem wichtig. Wir spielen um unser Überleben und trotzdem gibt es hier Spieler, die zu spät kommen. Ich verbringe meine Zeit damit, Flieg, also Polizist, Bulle, wie auch immer, oder Sozialarbeiter zu sein. Ich habe die Schnauze voll. Was ich natürlich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen kann. Aber ehrlicherweise, was ist denn ein Trainer, wenn nicht ein Sozialarbeiter? Bis zu einem gewissen Grad. Er hat das Gefühl, er hat seinen Job halt ein bisschen falsch verstanden.
Also ich sag mal so, natürlich so als Trainer auch eine Art Pädagoge, aber ohne das jetzt weiter auszuführen, man kann den Leuten auch nicht bis ins kleinste Detail ihr Leben kontrollieren. Also so ein bisschen Eigeninitiative und Eigenverantwortung. Das sollte man als erwachsener Mann schon mitbringen.
Den Polizeiteil verstehe ich durchaus. Die Verfolgungsjagden haben wir gehabt. Oder habt ihr gehabt? Den Polizeiteil verstehe ich. Aber naja. Ja, es war, ich glaube, also ich kann verstehen, dass die Stimmung nach dem Spiel vielleicht nicht unbedingt besonders feierlastig war. Aber wenn zumindest die Fans auf ihre Kosten gekommen sind, dann ist ja eigentlich.
Ja, weil die bezahlen ja, also die haben ja sozusagen einmal bezahlt, aber zwei, ich wohne ja relativ weit weg entfernt vom Stadion. Aber die Bässe, die habe ich hier bis 1 Uhr nachts noch gehört. Also die haben mich in den Schlaf gebasst. Da ging es gut ab.
Also, das ist doch schön. Wusst ihr als...
Ich verstehe bis heute nicht, wie sie das bei dem im Rathaus durchbekommen haben. Das ist, müsste jegliche Lärmschutzregeln Frankreich missachtet haben. Aber ging.
Ich weiß ja nicht, wie es sonst ist, aber ich meine, vielleicht hat er ja eine seiner... Ja, ich habe keine Ahnung. Laut dürfte es sicherlich auch im Teambus von Grenoble gewesen sein. richtig ein Derby ist es ja nicht, aber zumindest ein gefühltes gegen Aurillac, auswärts 36-38 gewonnen. Letztes Heimspiel für Aurillac, tatsächlich vor relativ guter Kulisse, 5.500. Das ist gefühlt das ganze Dorf, von daher spektakulär. Trotzdem, und das muss man an der Stelle auch festhalten, die schlechteste Zuschauerzahl des Wochenendes. Das war das Schöne an einem letzten Spieltag, oder wo viele Teams das letzte Heimspiel haben, da wird es nochmal richtig voll. Bizet hatten 12.500 da, was doppelt so viel ist wie den Rest der Saison. Dax hatten auch irgendwie fast 7.000 Leute im Stadion, was auch deutlich über dem Saisonschnitt liegt. Ajahn ja sowieso, naja. Aber ja, 36-38, ein überraschend gewonnenes Auswärtsspiel. Allerdings muss man natürlich auch in Fairness sagen, dass beide Teams eigentlich nur noch für den Spaß an der Freude spielen.
Für den Game-Bonus.
Ja, und der dürfte in Grenoble sicherlich ein bisschen größer sein. Carcassonne hat...
Deswegen haben die sich auch mehr angestrengt, deswegen haben die gewonnen.
Sie wollten es einfach mehr. Ja, Carcassonne hat zu Hause 28-44 gegen Brie verloren. Braucht man, glaube ich, nicht allzu viel...
Überraschung.
Ja, dabei ist Carcassonne diese Saison doch so ein starkes Heimteam gewesen. Naja. Auch da muss man halt sagen, ja. Ne, Trainerwechsel steht auch schon fest. Also... Bernard Guttard wird den Verein nicht in die dritte Liga begleiten. Es wird wohl Patrick Pisery, der vorher schon unter anderem in Grenoble und in Narbonne trainiert hat. Aber letzten Endes wieder so eine Verpflichtung von wir brauchen jemanden, guck mal in deinen Kontakten nach. Ist jetzt halt wieder so eine Sache. Patrick Pisery ist kein inkompetenter Coach, bei weitem nicht. Aber... jetzt auch nicht unbedingt eine Verpflichtung, wo man sagt...
Aber wen hättest du dir denn gewünscht auf dem Markt, der realistisch nach Carcassonne kommt? Mir fallen da jetzt nicht... Also wer würde da eigentlich... Ich verstehe nicht, warum man nicht mit ihm weitermacht. Ich meine, er hat immer den Aufstieg geschafft.
Ja, er wollte nicht. Nochmal schaffen können? Er wollte nicht.
Er hat gesagt, er will nicht?
Ja. Okay. Also es kam von seiner Seite aus. Ja, es ist bis zu einem gewissen Grad ein fairer Punkt, aber ich habe das Gefühl, da muss es doch mehr Optionen geben. Aber du, anscheinend ja.
Denk nach, du, wenn es einer hier weiß, dann bist du das. Ich überlege gerade, wer frei ist, ist das einer, aber wer geht in die National?
Ja, gut, aber es gibt auch gute Coaches in der National 2, die nicht verlängert werden. Also ich glaube, das ist immer so dieser Wunsch von wegen. Ich glaube, das ist immer so dieses Problem, dass man sich an seinem eigenen nominellen Status irgendwie aufhängt und lieber einen Coach nimmt, der. Ich will jetzt nicht lügen, aber Patrick Pisery ist, also ich glaube, er hat das französische Rentenalter locker überschritten. Irgendwann muss dieser Generation...
Also, der ist jetzt 60.
Ja, also hat das französische Rentenalter doch um 4 Jahre überschritten, oder? Das ist nicht...
Ja. Ich war früher Lokführer, der ist schon seit 6 Jahren in Rente.
Ja, ich weiß nicht. Denk am Ende, naja. Wie gesagt, anständiger Coach, aber jetzt nicht unbedingt, was mich inspiriert. Genauso wie schön ist, dass du sagst, du verpflichtest in Samuel Marquez. Sicherlich immer noch ein sehr, sehr guter Spieler. Viel Erfahrung natürlich, kennt den Verein auch schon, aber auch der Mann nähert sich dem 50 angefühlt. Ist dann so, ja, es ist.
Er dürfte halt auf Schumarsch sein und nicht zu teuer.
Ja. Aber mal schauen, nächste Saison, das in der kann. Wir kommen zu. Aber wird spannend, bleibt spannend. Spannend auch in DAX.
Wollen wir denn schon direkt, weil wir jetzt bei der National waren, wollen wir dann schon mal direkt darauf eingehen? Weil dann würden wir nicht auch aufs Relegationsspiel, könnten wir dann auch zu sprechen kommen.
Ja, machen wir doch.
Weil das war wahrscheinlich das Interessanteste. Top-Gator haben wir nicht vergessen. Aber das, was dieses Wochenende in der National passiert ist, also in der dritten Liga, das war wirklich etwas, was man selten sieht, was ich persönlich noch nie live gesehen habe. Das ist mir noch nie passiert. Wir haben ein Goal-Schießen oder Penalty-Schießen bekommen. Und zwar hatten wir die Halbfinalspiele, Albi gegen Narbonne und Nizza gegen Chambéry. Und fangen wir mal mit Nizza-Chambéry an. Nizza, ne, Top-Team, dominieren Chambéry, am Ende wird es dann, ja, von Marien jetzt auch seine Chance haben. Es ist ein 25-19, was eigentlich, denke ich, so für jeden in Ordnung geht, wo auch Marc, denke ich, so mitgeht. Und Nizza war besser, Nizza mit mehr individueller Qualität auch einfach auf dem Feld gewesen. Und dann halt Albina Bonn. Und das war wirklich ein Spiel, nicht nur da waren 10.000 Fans im Stadion, sondern das war ein Rugby-Spiel, was, ich sag mal, von seinen Emotionen gelebt hat, von seiner Aggressivität gelebt hat, was aber auch von gutem Rugby gelebt hat und was am Ende 29-29 ausgeht. Und bevor ich jetzt auf dieses Penalty-Schießen komme, möchte ich doch erstmal Marc als Nabonne-Fan, der das Spiel, ich nehme doch stark an, live gesehen hat, mal zu Wort kommen lassen. Wie hast denn du dieses 29-29 erlebt, bevor es zum Penalty-Schießen kam? Hast du gedacht, Nabonne hätte es auch eigentlich so und so gewinnen können? Weil eigentlich waren sie ja die dominierende Mannschaft.
Ich bin ehrlicherweise fest davon ausgegangen, dass Nabonne verliert. Aber
das liegt aber auch daran, weil du magst.
Das liegt an meiner, da kannst du nicht enttäuscht werden. Ich muss erstmal sagen, ich fand die Grundstimmung war spektakulär. Also ich hatte nicht erwartet, dass das Spiel wirklich ausverkauft ist. 10.000 Fans. Wir dürfen halt nicht vergessen, Albi in den letzten Jahren, wir haben darüber geredet hier im Podcast, dass der Verein stirbt, dass er seine Fanbasis verloren hat, dass er dass er wirklich am Boden ist. Also sie hatten ja teilweise, hatten sie ja nur irgendwie 1.000, 1.200 Fans im Stadion und das auch nur mit Gratiskarten und Einladung für Studierende. Und jetzt 10.000 Fans, volle Stadion. Ja klar, ne, wer gewinnt, zieht die Fans, ist immer ein Unterschied. Aber das war wirklich eine Atmosphäre, wo ich sage, das war der Liga wirklich viel wert. Es war sehr, sehr schön. Richtig oldschooles Spiel. Vielleicht mit der kleinen negativen Komponente, dass das Albi verkündet haben, dass sie auch wieder Geld dann von ihren Fans eintreiben wollen oder müssen. Also wollen Anteile an die Fans verkaufen, aber naja. Aber es war ein tolles Spiel und Nabonne hat ja wirklich, also die Spieluhr ist ja nicht immer ganz akkurat, die angezeigt wird, aber gefühlt so mit der 78., 79. Minute hat ja Nabonne den Versuch und den erhöhten Versuch auf das 29-22 gelegt und ich dachte, also ich bin wirklich ausgerastet, die Katzen sind vom Kratzbaum gefallen und da
Frau war sauer.
Ja, die war Gott sei Dank nicht da. Aber das war so ein Moment, wo ich wirklich saß da und dachte, oh ja, jetzt haben wir's. Und dann ist dieser typische Nabonne-Moment, wo es dann quasi nach dem Ankick direkt dann den Ausgleich kassieren, laut Spieluhr 7 Minuten nach Spielende kommt dann dieser erhöhte Versuch zum Ausgleich. Und ich dachte dann natürlich wieder, oh, es ist wie immer mit Nabonne, sie geben den Grund zur Hoffnung und dann treten sie dich, wenn du am Boden bist. Bis es dann eben zu, ja, diese Verlängerung, die dann ja punktlos blieb. Sehr, sehr spannend war natürlich, weil beide Teams trotzdem gespielt haben. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur Kicktennis gab. Beide Teams haben gespielt, beide Teams haben sich Mühe gegeben. Und es hätte ja dann auch wirklich ein Penalty gereicht. Aber nein, Nabonne haben das Spiel auch nicht zu Ende gespielt, hatten dann eine Halbzeitpause, dann am Ende Verlängerung den Ball an der Mittellinie, haben sich entschieden, nee, wir wollen das, wir pokern jetzt. Und das erste Penalty-Schießen der National.
Und was für eins.
Und was für eins. Da werde ich ganz...
Nimm uns mal mit durch deine Emotionen.
Ich muss ganz offen sagen, das kann ich nicht, weil da bin ich immer ein richtiger Schisser, ich bin auf Toilette gegangen. Ich kann es überhaupt nicht. Ich kann auch im Fußball kein Elfmeterschießen gucken. Ich kann es einfach nicht.
Wo warst du? Du müsstest ja noch dann Deutschland-Argentinien-Elfmeterschießen gesehen haben, oder?
Aber ich habe mich umgedreht und die Augen und Augen zugemacht und die Ohren zugehalten.
Und Deutschland und was war bei Deutschland gegen Italien?
Kann ich nicht. Geht nicht. Okay. Kann ich wirklich überhaupt nicht. War das aber
Deutschland-Italien, bevor wir zu der Wand kommen, einfach, das war doch, wo Jonas Hector das Tor geschossen hat.
Das ist absolut möglich. Aber ich bin mir nicht, weiß es nicht.
Zurück zu Nabonne.
Ich hab's dann nur irgendwann jubeln gehört und dachte, ja, gehst mal besser gucken. Und dann hat tatsächlich Nabonne gejubelt und das war dann, ja, aus allen.
Axel Müller mit dem letzten entscheidenden Kick. Ex-Mann aus Brief, Ex-Mann aus Périgueux, Ex-Mann aus Toulon, ja. Ex-Mann aus den USA. Er lebt den nabonnischen Traum. Er wird zum Held.
Es ist wirklich wild. Ich meine, mir tut es natürlich für die Spieler von Albi leid. die ganze Saison, die an einem Kick hängt, ist natürlich eine Sache, ne? Die bürdest du Thomas Ramos auf, aber nicht vielleicht einem Drittliga-Flanker.
Vielleicht, um mal zu erklären, also das läuft halt dann ab, dass wie beim Elfmeterschießen im Fußball eigentlich jeder Team irgendwann die Leute vorschickt und sagt, sie sollen kicken. Aber irgendwann hast du natürlich nicht mehr ja wirklich die Leute, die auch kicken können. Das hat dann bei einer Bonn dazu geführt, dass ein Flanker gekickt hat, auch gemacht hat. Und dann kam halt von Alp der Fullback und der hat es dann am linken Pfosten vorbeigeschossen. Ja. Und das fand ich als Fullback, dass einem da so die Nerven so durchgehen, weil, also man kickt ja von der 22, das ist eigentlich nicht so schwer, das ist auch ziemlich zentral.
Ja. Eigentlich ist es ein machbarer Kick, was dieses Penalty Shootout bei einem Erstligisten oder bei zwei Erstligisten wahrscheinlich auch relativ langweilig gemacht hätte oder sehr langwierig gemacht hätte.
Würde immer noch laufen.
Ja, wahrscheinlich. Ich meine, wir sehen ja immer wieder aus Trainingsvideos, so wie Props, die Dropgoals machen. Die können das ja theoretisch, aber in der dritten Liga sind wir noch nicht ganz so weit. Gott sei Dank, weil sonst wäre es lang.
Hätten wir immer noch keinen Sieger.
Ich meine, so selten wie Penalty Shootouts sind, also sind ja nun wirklich sehr, sehr selten.
Aber ist es denn für dich die richtige Version? Weil was ich mir nämlich gedacht habe, als ich gesehen habe, dachte ich mir, warum machen die nicht sowas für die Stürmer, dass sie sagen, jedes Team bekommt 5 Gassen und dann gibt es Mauls und dann wird einfach nur gesehen, wer, sag ich mal, von diesen 5 Gassen am meisten Versuche legt. So richtiger Krieg einfach. Sowas sollte man machen. Sowas wollen Leute doch
sehen. Fände ich auch gut. Oder
Scrum. Ja,
stell dir das mit Scrums vor. Das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen. Das fände ich auch klasse. Ja, da müssen wir wirklich noch kreativer werden.
Weil diese Kicks, es ist doch so, ja, wir wissen es nicht, wir klauen uns jetzt was vom Fußball. Aber so Rugby wäre so, du machst wirklich, was ist diese Mauls, einfach 5, 8 gegen 8 Mauls. Bam!
Diese Run-It-Straight-Challenge, wo dann mit mindestens 3 Toten am Ende und das hätte ich fand's, ich ja, wie gesagt, mich macht's wahnsinnig, ich schätze, das ist auch irgendwie der Reiz, aber ja, wir sehen's, die Sache ist, glaube ich, dass es so selten passiert, dass sich die meisten Leute gar nicht die Gedanken darüber machen müssen, wie man es besser machen könnte. Also es ist so selten, dass ich tatsächlich diese Fun Fact mit draufgeschrieben habe, dass Gilles Bosch, der erste Spieler ist, der 2 Penalty-Shootouts in seiner Karriere erlebt hat. Einmal mit Biarritz damals gegen Bayonne als Spieler und jetzt als Hintermannschaftscoach von der Bonne. Der erste und bisher einzige Person, die 2 Penalty-Shootouts erlebt hat in einem professionellen Rugby-Spiel. So selten ist das. Ja, ich finde, am Ende ist es super, ist es verdient. Das Saisonende war schwierig. Albi haben jedes Recht, sehr, sehr enttäuscht zu sein. Sie sind mit Abstand Tabellenerster geworden. Und dass sie schon wieder, ist ja jetzt das 7. oder 8. Mal, dass sie im Halbfinale scheitern seit ihrem Abstieg. Ja, super bitter.
Super bitter, aber ja, wenigstens das Finale haben wir und da schließlich jetzt Finale, da will ich jetzt eine kleine Frage aufbauen. Also zum Finale haben wir jetzt Nizza gegen Narbonne. Ja. Aldi J sagt natürlich,
Präsident von Nizza.
Narbonne ist natürlich Favorit. Ja. Natürlich Favorit. Sagt auch, ey, wie das Finale, so kleines Stadion, Hotel finden wir nicht. Ist, glaube ich, in Bourgogne das Finale.
Ist in Bourg-en-Bresse.
Bourg-en-Bresse,
und Entschuldigung. Ja. Das ist eine Sache, die ich sehr, sehr wild finde, nur mal kurz eingeschoben, weil ich es ehrlicherweise nicht verstehe. Also mal ja, ich verstehe es dahingehend, dass er gesagt hat, sie hätte das Finale ja gerne im Fußballstadion von Nizza gehabt. Und das hätte natürlich, hätten da natürlich 35.000 Tickets verkauft bekommen, weil ja auch die Finale der Nationalen in den letzten Jahren auch immer ausverkauft waren. Das wissen wir ja, da sind nie Plätze frei geblieben. Aber ja, deswegen sabotiert er das Ganze so ein kleines bisschen. Aber die Wahrheit ist auch, er hat das Hotel für Nizza 80 Kilometer entfernt von Bourg-en-Bresse in Lyon gebucht. Ich weiß nicht, ob sie nochmal eine Nacht woanders schlafen, aber sie sind seit Mittwoch, also seit heute, bis mindestens Freitag in Bourg-en-Bresse. Narbonne haben ein Hotelzimmer 7 Fußminuten vom Stadion gekriegt. Also kannst du mir nicht erzählen, dass es so unmöglich ist.
Sind die auch schon da, Narbonne? Sind die auch schon in Bourg-en-Bresse?
Nee, die fahren Donnerstag hin, also morgen.
Von Donnerstag hin.
Ja. Und
Spiel ist am Freitag oder am Samstag?
Am Samstag um 18:30 Uhr, kostenlos auf YouTube übrigens.
Kostenlos auf YouTube, ja. So, und jetzt wäre meine Frage. A, wer gewinnt, wer kommt in die Relegation und wer spielt dann in der Relegation gegen den Verlierer des Finals? Marc, deine Analyse. Steigen denn beide auf?
Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Es ist schwer vorherzusagen, weil das muss man auch sagen. Wir haben hier ein paar Mal drüber geredet. Es hat sich in der dritten Liga eine gewisse Rivalität zwischen den beiden Vereinen aufgebaut. Sie haben oft gegeneinander gespielt. Es gab einige Zwischenfälle. Das erste Finale überhaupt hat ja Narbonne gegen Nizza gewonnen. Das erste Halbfinale. Oder in der ersten Saison sind auch die beiden Halbfinalisten aufgestiegen. Das hat Narbonne etwas überraschend gegen Nizza gewonnen mit einem Penalty in der letzten Minute. Und da gab es ja auch schon ein bisschen was. Und dann gab es dieses eine Spiel, wo sich die zweite Reihe von Nizza so stark am Hals verletzt hat, dass er das seitdem querschnittsgelähmt ist. Es waren immer sehr, sehr harte, sehr enge Spiele. Und ich glaube, auch das wird es diesmal sein. Am Ende sehe ich trotzdem eine Formkurve bei Narbonne, die deutlich über der von Nizza liegt. Nizza hat die letzten zwei Saisons, also hat nicht mehr wirklich performt am Saisonende. Haben gegen Chambéry nicht unbedingt gut gespielt. Und Narbonne sind natürlich super beflügelt von diesem Halbfinale. Natürlich muss man auch sagen, deutlich mehr Rugby in den Knochen. Also das Viertelfinale gehabt und ein Halbfinale mit Verlängerung haben natürlich deutlich mehr Rugby in den Beinen als Nizza es hat. Aber ehrlicherweise, ich glaube, die Stimmung in Narbonne dürfte deutlich besser sein. Und in Nizza bleibt, glaube ich, bis jetzt so ein bisschen das Gefühl einer mauen Saison zurück, weil viele diese Erwartungshaltung hatten, die werden komplett dominieren mit dem Kader, mit dem Team, die werden alles.
Sind Zweiter geworden, immerhin, ne? Das darf man nicht
Ja, aber
vergessen.
nicht ansatzweise so überzeugend, wie irgendjemand gedacht hätte.
Ich sag, häufige Dinge passieren häufig und seltene Dinge passieren selten. Nizza hat die besseren Spieler, Nizza hat die bessere Tabelle gehabt, Nizza gewinnt.
Ich glaube, am Ende
Mehr wissen wir um 21 Uhr am Samstag.
Ja, ich glaube auch, beide Teams werden in der Relegation nicht unbedingt gewinnen. Narbonne haben schon eine Relegation gegen Montauban verloren. Sie kennen das. Ich muss aber auch ganz offen sagen, Mont-de-Marsan halte ich in der Relegation für schlagbar. Auf der anderen Seite war auch.
Biarritz auch. Biarritz auch.
Ja.
Halt ich, also, weil du, was haben wir vergessen? Das Team aus der zweiten Liga spielt ja dann auswärts in Narbonne vor 10.000 Leuten.
Und das, wir haben ja
Darf man
bis
nicht
jetzt erst
vergessen.
zwei Relegationsspiele, auf die wir irgendwie zurückgucken können. Und Montauban hat ja nur wirklich mit einem Punkt Vorsprung in Narbonne gewonnen. Das war ja wirklich super eng und super knapp. Aurillac letzte Saison, die ja nur wirklich kein gutes Team hatten letztes Jahr, haben mit 60 Punkten in Chambéry gewonnen. Ist halt ein bisschen schwer vorherzusagen. Mont-de-Marsan halte ich für schlagbarer als Biarritz. Aber wer weiß, ist schwer vorherzusehen. Ich glaube, wenn, hat Narbonne bessere Chancen in der Relegation als Nizza. Weil du brauchst in so einem Spiel den Heimvorteil und Nizza hat einfach keinen Heimvorteil. Das ist das.
Bis auf die An- und Abreise, bis auf die Anreise
Ja,
wahrscheinlich, sind halt schon vor Ort.
das ist die eine Sache. Aber Mont-de-Marsan wird für so ein Spiel sicherlich Geld in die Hand nehmen und die K
Flieger, sagst du?
Nizza hat einen großen Flughafen, sie können aus Mont-de-Marsan fliegen, das ist eine gewisse Distanz. Die werden sich sicherlich auch nicht das billigste Hotel gönnen. Also,
Ins Formel, die kommen, gehen ins F1.
ich glaube halt nicht, dass da, also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es für Nizza so einen großen Unterschied macht. Weil Nizza sind dann halt 3000 Fans im Stadion und ist ausverkauft. Du hast nur die eine Tribüne, beziehungsweise die eine Seite mit Tribüne. Da kommt nicht so diese Stimmung auf, das ist kein Hexenkessel. In Narbonne, wenn da wirklich 10.000, 11.000 Leute im Stadion sind, das kann dann schon, das ist ein anderer Heimvorteil. Aber gut.
Was sagen wir jetzt also? Du sagst, Narbonne gewinnt, ich sag, Nizza gewinnt und dann sagen wir, dass im Finale Narbonne, im Relegationsspiel Narbonne gegen Montemassor gewinnt.
Ich sage ja nicht, dass Narbonne ins Relegationsspiel muss, aber also meine These ist natürlich, dass Narbonne Meister wird und Nizza im Relegationsspiel gegen Mont-de-Marsan verliert. sollte aber Nabonne das Finale verlieren, glaube ich,
was nicht sein kann.
Aber sollte dieser unwahrscheinliche Fall eintreten, glaube ich, dass sie das, oder denke ich, dass sie das Relegationsspiel gegen Monomasson gewinnen würden.
Sehr gut. Da haben wir doch mal was jetzt können wir uns darauf festnageln. Und ihr könnt ja auch mal gucken, was ihr dann glaubt. Und nicht, also was hat Marc hat es ja schon gesagt, es ist kostenlos, es ist eine tolle Atmosphäre, es sind, glaube ich, 3 oder 2 Kameras da. Ja, guckt es euch an. Also das ist wirklich kostenlos. Und wenn ihr das Französische aus euch aufregt, weil ihr es nicht versteht, dann macht das Ton aus und haltet euch den Podcast im Hintergrund an, ist auch okay. Aber das ist gutes Rugby, kostenlos und mit guter Qualität. Also dort dann um 18.30 Uhr am Samstag auf Rugbyrama FR bei YouTube.
Und
auf Livestream
drücken. Und wenn ihr euch bis dahin nicht, wenn ihr euch da nicht genug aufgeregt habt, dann ist danach immer noch ESC, könnt ihr euch weiter aufregen. Ich glaube aber, dass von den beiden Events das Finale der dritten Liga in Frankreich ein bisschen wilder sein dürfte.
Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ESC
ist. Ich habe es ehrlicherweise auch erst heute gelernt, weil ich festgestellt habe, dass ich zu den ESC-Watch-Partys nicht eingeladen wurde. was ich ein wenig schade finde. Ich glaube, ich hätte da... Ich gebe immer einen guten Kommentar, aber ich bin nie am Meckern. Ich habe noch nie beim ESC-Gucken gemeckert. Das sind ja bösartige Unterstellungen.
Ich habe noch nie ESC gesehen, Marc. Ich habe es mir noch nie angeguckt. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Marlena Meyer-Landrut gewonnen hat.
Ja, verpasst du was? Ich gucke gerne ESC. Das, was ich nicht mehr gucke, ist hinter die Punktevergabe. Das ist mir zu lang und zu nervig. Aber die Musikauftritte.
Ich weiß nur, dass Deutschland immer komplett verliert und alle machen sich drüber
lustig. Ja, ist auch meistens verdient in aller Fairness.
so.
Apropos verdient, wir sind euch noch die Top 14 schuldig geblieben. Und dort stehen einmal, um das vorwegzunehmen.
Kurz und schmerzlos, ja. Oder? Viel war ja nicht.
Montauban steht als Absteiger fest, 7-59 in Montpellier verloren. Weiß ich nicht, ob es dazu einen Kommentar gibt, aber ich glaube, das kann man stehen lassen.
Paris gewinnt deutlich gegen Lyon, 95-17.
Perpignan steht als Relegationsteam fest, 14-45 in Clermont verloren.
Und auch Toulon hat gegen Toulouse keine Chance. Toulouse ja, hatte was gut zu machen, haben sie jetzt gemacht gegen Toulon, 27-51 gewinnen sie auswärts.
Das dritte Mal in Folge übrigens, dass sie mit 50 Punkten im Velodrom gegen Toulon gewinnen. Mich
bitter.
Ich habe das Gefühl, sie sollten sich einen anderen Gegner für ihr Galaspiel aussuchen. ja, Bernard Lemaitre war dann noch am nächsten Tag im Radio bei Südradio im Live-Interview und hat an der Stelle dann die Top 6 offiziell als verloren erklärt, was sie nicht ist, rechnerisch ist da noch viel drin, aber immer sehr gespannt. Ausgegebenes Ziel war die Top 2.
Das wird es wohl nicht mehr werden.
Das wird es wohl nicht mehr werden. ja, kleines Finale um
Pro Castres,
apropos Top 2, Pro hält sich alle Chancen offen. 27-15 gewonnen, nach einem schwierigen Spielstart, sind aktuell zwar nur Tabellendritter, haben sich von Montpellier verdrängen lassen, weil die einen Bonuspunkt geholt haben und Po nicht. Allerdings hat Po halt auch nicht gegen Montauban gespielt.
Das ist unfair Montauban gegenüber. Man muss sagen, Montauban hat ja auch mit seinen Espoirs angetreten und der Trainer meinte nachher nur, ich habe keinen Unterschied gesehen zu den Profis.
Ey, schon herrlich. Also er ist wirklich, man muss aber in Fairness sagen, es gibt noch, Po spielt noch auswärts in Montpellier und zu Hause gegen Montauban. Also
das heißt also, die kriegen schon mal 5 Punkte und dann gibt es nochmal ein berühmtes 10-Punkte-Spiel gegen Montpellier, wie man so schön sagt.
Also da wird's übernächste Woche nochmal richtig spannend. Was haben wir noch? Ja, Racing hat 24-26 Racing.
Hier, La Rochelle is back. Wir müssen die Überschrift eigentlich sein. Das ist wahrscheinlich interessanteste Spiel des Wochenende.
Ja, ein bisschen überraschend auch. Also schon sehr, sehr überraschend. Ich meine, back.
Kaum fällt man nicht die ganze Mannschaft aus, ist La Rochelle wieder performt.
Es ist schon, also La Rochelle musste gewinnen, um irgendeine Chance auf die Top 6 aufrechtzuerhalten. Wobei ja ehrlicherweise sowohl Toulon als auch La Rochelle beide noch im Champions Cup Platz spielen müssen. Racing hätten mit dem Sieg, wären sie in den Top 6 gewesen. Ah ja, Bordeaux, Bayonne steht ja auch noch aus. Oder Bayonne-Bordeaux. Aber so klettert La Rochelle nochmal ran, sind jetzt natürlich trotzdem nur 6 Punkte hinter Bordeaux. Aber ja, dass am Ende dieser am Ende Racing den Sieg mit dem Drop noch verpasst, ist natürlich sehr, sehr bitter. Es war mal ein Fair, das ist ein sehr, sehr schlechter Drop oder Versuch. Da hat man irgendwie schon, hat man vom Verlassen des Fußes gesehen, dass es nichts wird.
Wie Samuel schon sagt, das war ein Rohrkrepierer.
Ja. Was natürlich ein bisschen, ich meine, man muss bei Racing, Racing haben eigentlich keine schlechte Bilanz. Ne? Also sie sind auf dem siebten Platz mit 61 Punkten, haben genauso viele Siege geholt wie Stade Français auf dem vierten Platz, haben nur eben halt keine Bonuspunkte geholt, aber das ist halt auch das Thema, sie haben einen sehr, sehr jungen Kader und dass der nicht konstant Leistung liefert, ist ja, das ist ja nun mal dieses Thema, wenn du so einen jungen Kader hast, dann ist das nun mal zwangsläufig so, dass dann nicht konstant die gleiche Leistung kommt. Das Problem hat Aurillac ja zum Beispiel auch. Nein, nicht mega überraschend, aber ja, La Rochelle, natürlich für Racing super bitter, dass ausgerechnet Luan Le Garec, der Ende letzte Saison von Racing zu La Rochelle gewechselt ist, hier Man of the Match wird. Aber naja. Und Bayonne muss in diesem Jahr, und das fand ich sehr schockierend, das war mir irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm, in diesem Jahr noch sieglos zu Hause. 38-40 gegen Bordeaux verloren.
Und sie haben lange geführt.
Bayonne hat lange geführt. Und hoch.
Also eigentlich das ganze Spiel.
Und hochgeführt. In der zweiten Halbzeit hat Bordeaux dann die erste Garde eingewechselt und das Spiel dann noch gedreht. Müssen sie auch. Sie haben ja nicht wirklich die Wahl. Wir haben ja schon drüber geredet, dass sie nicht wirklich die Chance haben zu rotieren bis zum Champions Cup-Finale. Dass sie eigentlich jedes Spiel spielen müssen. Wenn sie das verloren hätten, ja, dann, naja, wäre es ein sehr spannendes Saisonende geworden. Sie haben es knapp gemacht oder spannend gemacht. Für Bayonne super, super enttäuschend. Und die werden sich ein paar sehr harte Fragen in der Offseason stellen müssen, im Idealfall vorher.
Weil da wahrscheinlich auch viel hausgemacht ist, mehr als man denkt. Ne?
Ja, der Kader ist ja ist gut, aber die Stimmung ist halt immer
gut.
Die Stimmung ist fantastisch. Ja, Stimmung ist auch...
Kader ist gut, Stimmung ist fantastisch.
Ja, es stimmt natürlich schon. Es gab bis jetzt keine Probleme in Bayonne dieser Saison. Keinerlei Streitigkeiten, keine Spieler, die weg wollen.
Keine Trainer, die entlassen wurden.
Das wissen wir ja. Von daher, nee, auf der Seite hat Bayonne die Saison echt alles richtig gemacht. ja, ich schätze, das macht diese Niederlage auch nur umso überraschender. Also,
ja, vielleicht eine schöne Nachricht für Bayonne. Fischer ist Vater geworden.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich guck gerade mal.
Das war wahrscheinlich die schönste Nachricht aus Bayonne dieses Wochenende.
Ja, es wird halt auch nicht besser. Nächste Woche in Lyon, dann bei Stade Français. Am letzten Spieltag nochmal zu Hause gegen Perpignan, wo sie vielleicht nochmal einen Sieg holen können. Oder vermutlich nochmal einen Sieg holen können.
Lyon vielleicht auch, oder?
Ach, glaube ich nicht.
Na dann.
Ja, Lyon hat zu viel gut zu machen. Lyon hat hier schon einige Male zu Hause verloren. Ich glaube, die haben zu viel gut zu machen, als dass sie sich nochmal so eine Blöße geben können. Ich glaube, das wird nicht passieren. Das dürfen sie nicht. Défaite interdit.
On remettre l'église au centre du village.
Von daher...
Keine Diskussion.
Lyon darf sich nochmal zu Hause verlieren. Es wird... Hat der Trainer gesagt, macht man nicht. Ansonsten, mit diesen wunderbaren Worten, um mal mit weiteren französischen Sprichworten um sich zu werfen, ein Finale wird gewonnen, nicht gespielt. Entlasse ich euch in das, oder entlassen wir euch in das Rugby-Wochenende.
Und ins ESC-Wochenende. Ladet Marc auf eure ESC-Watch-Party ein.
Aber nur, wenn ihr im Narbonne-Trikot guckt. Ich werde es in jedem Fall tun. Ich will nicht, dass es peinlich wird. Von daher, ja, drückt Narbonne die Daumen, auch wenn ihr Nizza-Fans seid. Tut mir einfach den Gefallen, das wäre nett. Und ansonsten sind wir dann nächste Woche dabei und besprechen den phänomenalen Triumph. Und ich würde sagen, das war's, oder?
Das war's. Bevor wir weiter rumalbern, macht's gut.
Ciao. Tschüss.
ein abgeschlossener Fall, zumindest auf dem Papier. Kurt Cobain, tot in seinem Haus in Seattle. Die Ermittler legen sich schnell fest. Suizid. Doch was dann folgt, ist keine Ruhe, sondern Zweifel. Ein Privatdetektiv. Widersprüchliche Aussagen. Ein Abschiedsbrief, der Fragen aufwirft. Und eine Geschichte, die bis heute weiter wächst. Weil sie für viele zu einfach klingt. In der neuen Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um den Tod von Kurt Cobain, sondern vor allem darum, wie aus einem klaren Ergebnis eine andere Wirklichkeit entsteht. Und warum die offizielle Antwort für viele bis heute einfach nicht reicht.